886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und starten damit mit einem Thema, wir haben es auch kurz in den Schlagzeilen bei uns gehört, überall groß zu lesen, zum Beispiel News.at schreibt da, Gesetz gegen Shrinkflation beschlossen. Händler sind künftig verpflichtet, von Shrinkflation betroffene Produkte zu kennzeichnen. Der Satz, ganz wichtig, Händler sind künftig verpflichtet. Das ist einmal ein extrem spannender Aspekt. Also grundsätzlich Shrinkflation, wer sich das auswendig im Kopf hat, ist das Thema, dass einfach die Packungsinhalte oft einmal kleiner werden und die Preise gleich bleiben oder sogar größer. Aber das heißt Shrinkflation, ich kriege weniger fürs gleiche Geld und das fällt dann oft nicht auf, vor allem, weil ja eben die Außenpackung gleich groß bleibt, aber halt weniger drinnen ist. Denkt man sich, ich kaufe das gleiche Produkt zum gleichen Preis. Aber natürlich, wenn da ein bisschen was fällt, in der Summe und in der Masse ist das ein riesen Gewinnmarsch für den Hersteller. Und dagegen will man eben vorgehen, weil Lebensmittelpreise und Inflation sowieso ein großes Thema sind. Und dieser Punkt mit den Händlern ist auch ein Punkt, über den es waren sich alle Parteien einig, haben dafür gestimmt, außer die FPÖ, die hat dagegen gestimmt und hat auf der einen Seite gemeint, dass eben es eigentlich nicht unbedingt jetzt die Händler sind, die ja an der Shrinkflation schuld sind, sondern die Hersteller, die Erzeuger, und die müsste man in die Pflicht nehmen. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil ja viele Produkte nicht in Österreich abgepackt werden, sondern hergeliefert werden. Da die Frage, wie man das umsetzen könnte national, da jetzt aber einfach den Händlern die ganze Bürde aufzupacken, ist auch, ja, also kann man darüber philosophieren, ob das wirklich so gescheit ist. Und deswegen gibt es auch einige Ausnahmen. Das ist schon mal die nächste Kritik grundsätzlich an der Geschichte, weil man eben sagt, okay, das geht nur bei größeren Supermärkten und auch Filialen oder Ketten, die mehrere Filialen haben, damit da überhaupt das Personal gestemmt werden kann. Ja, zum Beispiel sind Unternehmen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmeter oder mehr als 5 Filialen betroffen, alle drunter nicht. Also Einzelhändler, kleinere oder sonstige Geschäfte müssen das nicht machen, bei den größeren Tranchen strafen. Warum die FPÖ aber noch dagegen war, ist, sie meinten, man sollte den Konsumentinnen und Konsumenten mehr Eigenverantwortung zutrauen. Finde ich spannend. Wer merkt sich auswendig von den Produkten, die er kauft, was exakt die Füllmenge ist und ob sich die ändert, das müsste man ein Buch führen. Über jedes Produkt, das man zu jedem Zeitpunkt kauft und dann immer nachschauen und sich merken, aha, warte mal, da waren früher 100 Gramm drinnen, jetzt sind es 90 Gramm.
So ein Einkaufstagebuch fast dann.
Ich weiß nicht, ist wer das macht, schon zuzutrauen, weiß ich nicht, wie realitätsnah das ist und wie lebensnah. Also das halt auch ein
und zu sagen, das ist die Eigenverantwortung, das zu machen, ist...
Also, ich würde es nicht machen.
Ich mach's nicht.
Wie gesagt, das ist die Frage halt trotzdem, was bringt's? Weil zum Beispiel kann man trotzdem, sagen auch einige, die Preise kann ja trotzdem jeder anheben. Dann wird es halt in der Salamentaktik immer nur um kleinere Preiserhöhungen angehoben, alle Monate einmal, und kommt im Endeffekt auf dasselbe. Ein anderes Thema, das gleichzeitig aufploppt hier, zum Beispiel hat das auch das Stand geschrieben, Skimpflation. Löst das die Shrinkflation ab? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein echtes Thema ist jetzt, sondern nicht schon immer so war. Und zwar geht es da um schlechtere oder minder qualitative Zutaten für dieselben Produkte. Also du ersetzt irgendwas Höherwertiges durch was Minderwertigeres, das billiger ist, kostet dann das Produkt zwar für den Kunden das Gleiche, aber in der Produktion halt weniger. Ich glaube, das hat angefangen, als der erste Mensch Geld für irgendwas gezahlt hat und dann ist der erste draufgekommen, wenn es mir weniger kostet und er mir das Gleiche, verdiene ich mehr.
Ich glaube. Und das heißt einfach Wirtschaften.
Es heißt Kapitalismus. Und das funktioniert immer nur dadurch, dass irgendwer drauf zahlt, sonst gewinnt der andere nicht. Ja. Apropos, Gewinn oder nicht und Umsatz und nicht und so weiter und so fort. Nächstes Thema, etwas, das in Österreich jahrelang vielleicht undenkbar, jahrzehntelang undenkbar gewesen
wäre. Absolut unvorstellbar. Mike. Ja, Flaute bei Brauereien. In Österreich wird immer weniger Bier getrunken.
Was?
Ja, Schlagzeile von der kleinen Zeitung, ist aber in vielen Medien jetzt. Man hat schon damit gerechnet bei den Brauereien, dass 2025 kein wahnsinnig starkes Jahr wird, aber so ein deutlicher Rückgang war dann schon überraschend. Der Gesamtausstoß inklusive alkoholfreiem Bier und Export hat sich war auf ein bisschen über 9 Millionen Hektoliter, ist ein Rückgang von über 7%, also über 7% weniger als...
vor allem inklusive Alkoholfreibier.
Inklusive
Alkoholfreibier. Was ja heißt, das reicht jetzt den Markt raus. Und
genau, dazu kommen wir am Ende noch. Das steigt ein bisschen, aber insgesamt der Markt ist geschrumpft um 7%. Und im Vorjahr, das bedeutet das in Zahlen, über 100 Millionen Bierdosen weniger produziert.
Mhm.
Das ist schon heftig. Wir haben nur 8 Millionen Einwohner. Also ich meine, das ist schon
ein Unterschied.
100 Millionen weniger. Ja. Woran liegt das? Es gibt so einige Faktoren. Verregnete Sommermonate, das heißt, Schanigartengeschäft war schlecht. Überalternde Gesellschaft, zunehmende Alkoholabstinenz. Wir haben ja immer wieder darüber geredet. Ja. Jüngere Leute, die ein bisschen mehr Gesundheitsbewusstsein haben, weniger Alkohol trinken. Viele deuten aber auch auf den Dosenpfand. Ja. Ob man das österreichische Brauereiverbands Karl Schwarz hat gesagt, in den ersten Monaten des Dosenpfands, hier ist ein Zitat von Karl Schwarz, schwerst irritiert die Menschen. Und viele Biertrinker haben sich dann in angrenzenden Ländern versorgt. Er ist aber überzeugt, dass dieser Effekt abklingen wird, sich die Zahlen wieder erholen. Es ist natürlich schon noch ein Thema, ich bin überrascht, dass es im Artikel erst zu spät vorkommt, die hohe Inflation. Es ist einfach, es wird alles immer teurer. Die hohe Inflation ist in der Gastronomie ein ganz, ganz starkes Thema gewesen. Und es gibt ja inzwischen Lokale, wo man ein Krügel, halber Liter Bier, um unter 5 Euro bekommt. Ich kenne es keins. Ich glaube, ich kenne keins.
Ich schon, aber halt vereinzelt. Sehr wenige. Und
sehr, sehr wenig.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich immer und immer wutentbrannt davon schwadroniert habe vor Jahren, wenn das jemals mehr als 5 Euro kostet, ja. Geh nie wieder in ein Lokal!
Ja,
Lüge.
Wir sitzen immer noch da.
War nicht ganz so, aber...
Du, in gar nicht wenigen Lokalen hat es die 6-Euro-Marke schon durchbrochen.
Na, das ist das. Ja. Es ging ja dann plötzlich absurd schnell, weil die 5-Euro-Marke ist gefallen und innerhalb von, ich möchte jetzt nicht wirklich, es ist jetzt nur meine Erinnerung, ich bilde mir innerhalb von 2 Jahren, ist gleich die 6-Euro-Marke entweder angestriffen worden oder in manchen Lokalen auch gleich übertroffen worden, weil es immer so war, dieses 5 Euro ist eine magische Grenze und darüber ist dann schon, bist du ja schon hast, da ist dann schon frisch.
Gibt es eine Grenze, wo ihr sagt, jetzt gehe ich wirklich nicht mehr? Wahrscheinlich nicht.
Es kommt das Lokal drauf an.
Ja, aber das schon. Also ich war schon in Lokalen, wo ich sage, das ist nicht so und da war das dann Bier 6,40 und gesagt, nein. Also da bin ich dann auch nach dem Getränk, wo ich es feststelle, wieder gegangen und auch nicht mehr hingegangen natürlich, weil das ist, weder war es jetzt so ein Nobelhitten oder sonst irgendwas und es war ganz normales gezapftes Bier aus der normalen Schank, was sie sein. Aber ich glaube, also persönliche Meinung, ich weiß es ja auch nicht und da wird ja auch viel spekuliert, was der Grund sein könnte, kann mir schon vorstellen, dass halt ganz viele das entweder dann eher zu Hause trinken, plus der Dosenpfand und dass in der Gastro weniger umgesetzt wird, schwierig, gell?
Ja, und gibt jetzt aber gewisse Hoffnungen. Die guten Tourismuszahlen sind, also auch Tourismusprognosen für dieses Jahr sind gut und die Fußball-WM, da wird immer viel Bier getrunken,
traditionellerweise,
können sich die Zahlen wieder erholen. Übrigens gibt es spannenderweise ein Bier, das trotz allem immer beliebter wird und das Absatzwachstum verzeihen kann, das hast du vorhin schon gesagt, alkoholfreies Bier, gibt es ein Wachstum von über 6%, nur dazu sagen, der Anteil ist immer noch gering, also knapp 4% insgesamt. Ist so jedes 25. getrunkene Bier in Österreich ist ein alkoholfreies.
Und wir reden jetzt nicht, dass es 6% Punkte sind, das springt jetzt nicht von 4 auf 10, es sind 6%.
Genau.
Also 4% und davon 6% Wachstum. Also
genau.
Aber ja, du
übrigens, interessanterweise, das wusste ich auch nicht, im europäischen Vergleich ist Alkohol in Österreich im Einzelhandel günstig. Rund 11% unter dem EU-Durchschnitt bei Wein und Spirituosen und Bier.
Ja, noch.
Noch?
Noch. Ja. Schau mal. Das Lustige ist, egal mit wem du sprichst, sprichst du mit irgendwem aus einer Brauerei oder aus dem Erzeuger von Getränkehandel oder von Bieren, sprichst du mit wem, der es in den Handel liefert oder mit einem Gastronomen, alle sagen dir, keiner verdient was.
Ja, das
wurscht, mit wem du sprichst, sagt er, ich verdiene dir, schau, das zahlst du, ich verdiene nichts. Das sagt der Wirt, das sagt der Lieferant, das sagt jeder, sagt das.
Keiner verdient
das. Das ist magisch.
Ja.
Auch wenn ich mit einem Rohstofferzeuger reden würde, kennen kann in dem Segment Bier, aber der das verdient nichts. Keiner verdient was und keiner kann
das
leisten. Irgendwo ist der Hund begraben, oder? Man weiß es nicht.
Irgendwo sitzt ein Mensch und der verdient was.
Aber wo begrabener Hund, solange er noch nicht begraben ist...
Tut er was. Vielleicht, oder auch nicht. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat da analysiert, was Hunde eigentlich zur Luft im Innenraum beitragen. Also was Gase betrifft, Partikel, Mikroorganismen und sowas. Ein Artikel im Standard mit der Schlagzeile, wie Hunde die Luftqualität unserer Wohnung verändern. Nachdem ich den Artikel jetzt gelesen habe, frage ich mich, ob es nicht eher heißen sollte, ob Hunde die Luftqualität unserer Wohnung verändern. Aber schauen wir uns an. Also generell zur Luft in den eigenen vier Wänden. Selbst in gut belüfteten Räumen ist es schon so, dass alles Anwesende, egal ob es Menschen sind, Objekte und ihre Tätigkeiten da maßgeblich für die Zusammensetzung der Luft verantwortlich sind. beispielsweise beim Kochen zum Beispiel oder beim Putzen, da kann es da schon passieren, dass die Konzentration der Schadstoffe so ein bisschen das Niveau von außen erreicht. Welche Rolle spielt da jetzt der Hund dabei, der sich ja auch bewegt, im besten Fall atmet, sich schüttelt und kratzt und sowas? Und das Ergebnis ist laut Wissenschaft wenig überraschend und jetzt auch nicht unbedingt die Ultraneuigkeit. Ein großer Hund, zum Beispiel ein Neufundländer, wird hier angeführt, kann im Ruhezustand ähnlich viel CO2 und Schadstoffe produzieren wie ein erwachsener Mensch. Das ist einmal so die Grundinfo. Was schon einen größeren Einfluss auf die Innenraumluft hat, sind nicht die Gase, sondern dann die Partikel, also die kleineren Teilchen, die sich dann aufwirbeln in der Luft bei Bewegung. Nach einem Spaziergang zum Beispiel natürlich haben sie sich angeschaut, welche Fracht quasi wird da vom Hund nach Hause gebracht im Fell. Und das ist halt schon ein Punkt natürlich, das Fell und was sich da alles sammelt drinnen, da hat das Forschungsteam dann so quasi eine kleine Explosion festgestellt, was halt Staub, Pollen, Pflanzenreste und Mikroben und sowas betrifft. Also da kann dann ein Hund schon bis zu 4-mal mehr im Innenraum freisetzen als der Mensch. Ist auch nicht unbedingt nur schlecht, weil einige Studien darauf hindeuten, dass die Entwicklung des Immunsystems bei Kindern gefördert werden kann dadurch.
Was bei der Luftqualität auf jeden Fall ein Hund macht, kommt davon, was er ist, aber die rückwärtige Ausatmung kann die Luftqualität oft massiv beeinflussen, wenn man einen großen Hund hat.
Das passiert bei Menschen auch.
Ja, aber bei Hunden. Wenn sie dann beide schlimmer gleichzeitig machen, ist
ja,
ganz
ja, dann ist ganz aus.
Der nein Hund?
Ja. Oder man gibt die Schuld dem Hund und oft ist der Mensch. Das, ja,
das passiert sicher ganz oft im Haushalt.
100%. Reiß dich zusammen.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!